Hallo, das hier ist eine neue Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Als Pontes-Institut bauen wir Brücken zwischen Denken und Glauben und das bedeutet unter anderem, dass wir uns kritischen Fragen an den christlichen Glauben stellen und unser Bestes geben, diese zu beantworten. Heute geht es um das Thema Hoffnung und die Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Können wir wirklich glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und wenn ja, was bedeutet das für uns? Mit diesen Fragen hat sich mein Kollege Chris für diese Folge beschäftigt und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, lasst uns über Hoffnung reden. Genauer gesagt natürlich die christliche Hoffnung mit der großen Frage nach der Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Hoffnung vereint uns. Wir alle brauchen Hoffnung. Wir leben von Hoffnung. Tom Boddett, Autor und Radiomoderator, sagt, was ein Mensch wirklich braucht, um fröhlich, glücklich zu sein in dieser Welt, ist jemanden, den er lieben kann, etwas, was er tun kann, eine Berufung und etwas, auf das er hoffen kann. Hoffnung hat große Kraft, das sagt zumindest Andreas Kraft, Schweizer Hoffnungsforscher, in seinem Buch Positive Psychologie der Hoffnung. Er sagt, das Hoffen gehört zu unserem seelischen Leben wie das Atmen zu unserem Körper. Wie wichtig das Hoffen für unser Leben ist, erkennen wir spätestens dann, wenn wir uns in einer aussichtslosen Lage befinden, wenn wir uns, ja, hoffnungslos fühlen. Gerade in solchen Fällen wird die Bedeutung der lebensbejahenden und stärkenden Kraft der Hoffnung offensichtlich, sagt er. Es ist klar, Hoffnung hat Kraft. Wir merken das sicherlich in dem Kleinen und Großen ganz persönlich auch. Aber die Frage, die sich natürlich dann sofort anschließt, ist, ja, auf was hoffe ich denn? Und ist die Hoffnung berechtigt? Und was, ja, wenn es am Ende dann doch nicht stimmt? Wenn ich irgendwann erwache und sehe, das, worauf ich meine Hoffnung gesetzt habe, war nicht stark genug, es hat nicht getragen. Es war am Ende vielleicht ganz einfach gesagt nicht real. Was ist, wenn es am Ende doch nicht stimmt? Dann hat Hoffnung, so zumindest Nietzsche, sogar ja einen sehr bösartigen Charakter. Nietzsche hat es mal sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Er sagt, Zeus wollte nämlich, dass der Mensch auch noch sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung, sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie der Qual der Menschen verlängert. Eine gewisse Logik, die ich nachvollziehen kann. Wenn Hoffnung nicht begründet ist, wenn sie zu nichts führt, wenn sie einfach nur Einbildung ist, dann verlängert sie sogar das Übel. Wenn ich in einer schwierigen Situation stecke, in einer Krise bin, hoffnungslos bin und mir redet da noch jemand Hoffnung ein, die gar nicht stimmt, dann kann es sogar noch brutal sein. Dann kann es sogar noch schaden. Eine gewisse Logik, die man nachvollziehen kann. Und wir sehen hier, und durch die anderen Beispiele, Hoffnung hat am Ende immer etwas mit der großen Perspektive zu tun. Deutscher Komiker pflegt immer zu sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Oder auch ganz deutlich mit sagt, ja, die große Perspektive zählt. Was ist denn ganz am Ende? Wenn ich überlege, was ist Sinn im Leben, was ist Bedeutung im Leben, muss ich mir auch mal die Brille aufsetzen und überlegen, was glaube ich über dieses Leben? Was glaube ich, wo alles hinläuft? Was das Ziel ist von dieser Welt und letztlich dann auch von mir als Teil dieser Welt, von meinem Leben? Anders ausgedrückt, die Frage, ist mit dem Tod alles aus? Wenn ja, was bedeutet dann Hoffnung überhaupt? Dann ist Hoffnung immer nur etwas Kurzfristiges und eigentlich etwas relativ Schwaches, was dann doch die großen Krisen des Lebens, die großen Fragen des Lebens nicht tragen kann. Wir sind also ganz klar, auch auf der religiösen Ebene, wenn wir uns fragen, was bedeutet Hoffnung, wo geht alles hin mit dieser Welt, mit unserem Leben. Und ich freue mich, dass wir ein bisschen nachdenken können über die Einzigartigkeit der christlichen Hoffnung in diesem Zusammenhang, die sehr konkret ist. Warum? Weil sie nicht irgendwie fadenscheinig, abstrakt in der Zukunft liegt, sondern weil sie gegründet ist auf einem historischen Ereignis in der Vergangenheit. Die christliche Hoffnung, die fußt nicht auf irgendetwas, was vielleicht in der Zukunft passiert, sondern sie ist begründet durch etwas, was bereits geschehen ist. Nämlich die leibliche, körperliche, tatsächliche Auferstehung von Jesus Christus. Als Christ glaube ich also nicht, dass Gott irgendwann irgendwo irgendwas gemacht hat. Nein, wir behaupten, vor 2000 Jahren in einem ganz konkreten Zeitraum, in einem ganz konkreten Gebiet, das wir heute Israel, Palästina, Nahe Osten nennen, ist Gott Mensch geworden. Das Christentum, die christliche Hoffnung, der christliche Glaube stellt also ganz konkrete historische Behauptungen auf, die entweder wahr sind oder nicht. Aber sie sind in jedem Fall überprüfbar. Kann man die grundlegende Frage stellen, ist denn überhaupt diese ganze Quellenlage glaubwürdig? Vieles von dem, was ich auch sage, was wir Christen glauben, steht im Neuen Testament, im jüngeren Teil der Bibel. Und das ist vielleicht ein eigenes Podcast-Thema. Ich möchte nur so viel einfach zur Vorrede sagen, dass wir es beim Neuen Testament ganz objektiv gesehen mit der bestbelegten Quelle der ganzen Antike zu tun haben. Also keine andere historische Schrift aus der Antike, sei es jetzt von irgendwelchen römischen Imperatoren, Tacitus, ist so gut belegt wie das Neue Testament mit einer unfassbar hohen Anzahl auch an Quellen, die ich heute noch überprüfen kann. Aber das nur so ein bisschen als Vorrede. Ich möchte im nächsten Teil einfach ein bisschen auf Indizien rund um die Auferstehung eingehen, die mich persönlich zutiefst überzeugen, die mich auch von Anfang an fasziniert haben, als ich begonnen habe, mich mit dem Glauben, mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, dass es überhaupt so handfest ist und so konkret ist, was wir unter Glaube verstehen, dass es eben nicht blind ist, sondern dass unser Verstand, unser Denken da eine Rolle spielt und wir eingeladen sind zu einer Hoffnung, die nicht nur irgendeine Illusion ist oder ein Vertrauen, ein blinder Glaube, der keine Begründung hat, sondern dass wir gute Gründe haben dürfen, diesem Jesus zu vertrauen mit dem, was er sagt. Und das hängt ganz stark auch mit der Auferstehung zusammen. Indizien um die Auferstehung, die zum Beispiel auch der amerikanische Akademiker Gary Habermas intensiv erforscht hat. Er hat auf seiner Website sehr viel freie Ressourcen, die man sich auch nochmal anschauen kann, wo vieles von dem auch nochmal zitiert ist, mit Quellen belegt ist von dem, was ich jetzt gleich sage. Also da der Verweis auch Gary Habermas, amerikanischer Akademiker. Er hat sich vor allem die Fakten herangezogen, die allgemein anerkannt sind. Also auch wo skeptische, sagen wir mal nicht gläubige Historiker sagen, ja, das ist anerkannt. Das war wohl mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Fall. Ich sortiere mir selber diese Fakten gerne durch so ein Akronym Frage, F-R-A-G-E, 5 Indizien, 5 Fakten, auf die ich näher eingehen möchte. Frage, genau deshalb, weil es für den christlichen Glauben so eine ganz bedeutende Frage ist. Die Bibel sagt selber einmal in einem Brief des Apostels Paulus, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, fast wortwörtlich, dass der ganze Glaube eigentlich sinnlos ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Also der ganze christliche Glaube hängt an dieser Frage. Stimmt es oder ist es hier nur eine willkürliche Behauptung, ein blinder Glaube? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist der ganze Glaube sinnlos. Also die Bibel sagt es selber so ganz ehrlich. Es ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Darum eine wichtige Frage und vielleicht auch eine kleine Merkhilfe. Mir hilft es immer, dass ich mir diese Fakten dann ganz gut merken kann. F-R-A-G-E. F wie Frauen, R wie Reaktionen, A wie die Ausbreitung, G wie Grab und E wie Erscheinungen. Also fangen wir an, ein wenig zu sagen zu den einzelnen Punkten. F wie Frauen. Es ist erstaunlich, dass alle 4 Evangelien einstimmig berichten, dass am Auferstehungsmorgen Frauen, die ersten waren, die am Grab waren, ja, sie waren die letzten am Kreuz, die ersten am Grab, die das leere Grab vorgefunden haben, die von der Auferstehung weiter erzählt haben. Also am Kern dieses ganzen Glaubens setzt dieser Bericht Frauen ein. Das ist deswegen bemerkenswert, weil in diesem damaligen patriarchalen System jemand, der diese Berichte aus welchen Gründen auch immer gefälscht hätte, niemals auf die Idee gekommen wäre, da als Zeugen, als Augenzeugen gerade Frauen einzusetzen. Wir wissen es sehr deutlich formuliert einmal von dem jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus in den jüdischen Altertümern. Da lässt er uns ein bisschen Anteil haben an dem Spirit der Zeit damals und sagt Folgendes. Ein einziger Zeuge soll nicht gelten, sondern es sollen deren 3 oder wenigstens 2 sein, deren Wahrheitsliebe durch ihren Lebenswandel verbürgt wird. Und jetzt kommt's. Auch soll das Zeugnis der Frauen nicht zulässig sein wegen der ihrem Geschlechte eigenen Leichtfertigkeit und Dreistigkeit. Ferner sollen Sklaven kein Zeugnis ablegen wegen ihrer unedlen Gesinnung. Aus unserer heutigen Sicht glücklicherweise überwunden, aber wir sehen ganz deutlich, Sklaven wie auch Frauen hatten damals keine Aussagekraft. Deswegen ganz besonders aus historischer Sicht, dass wir es hier mit Frauen zu tun haben. Mehreren Frauen, die am Grab waren, das leer vorgefunden haben von der Auferstehung berichtet haben. F wie Frauen. R wie Reaktionen. Damit meine ich die Reaktionen von Menschen, die behauptet haben, den auferstandenen Jesus nach seiner Kreuzigung wieder gesehen zu haben. Was sehen wir an der Veränderung von solchen Menschen? Ja, wir haben ein sehr klassisches Beispiel, zum Beispiel von Petrus. Der wird ja immer so als der große, ja, Verleugner auch dargestellt. Der Hahn hat gekräht. Petrus hat nicht den Mut gefunden, bei Nacht, als er von wenigen Leuten in irgendeiner düsteren Ecke Jerusalems gefragt wurde, ob er denn nicht auch einer der Jesus-Jünger wäre, fand er nicht den Mut, dazu zu stehen. Er hat gesagt, nein, ihr verwechselt mich, das war ich nicht. Und dieser gleiche Petrus steht ja nur wenige Tage später in der gleichen Stadt, diesmal am helllichten Tag, diesmal vor Tausenden, und verkündet, jawohl, Jesus ist auferstanden und ich gehöre zu diesem Jesus. Wo wir sehen, er hat plötzlich also keine Angst mehr vor dem Tod, vor Verfolgung. Und das ist schon bemerkenswert, dass ein Mensch sich innerhalb kürzester Zeit so krass ändert. Ich kenne das jetzt von mir aus selbst nicht. Dann nennen viele Historiker, wie auch eben Gary Habermas, besonders Jakobus und Paulus als Beispiele. Warum? Ja, weil die gerade eben Skeptiker und sogar Gegner der ganzen Jesus-Frage waren. Also Jakobus ist ja ein biologischer Bruder von Jesus und der wird es ja wohl genau wissen, wie dieser Jesus drauf war. Er ist mit ihm aufgewachsen und er war zu Beginn an erstmal ein großer Skeptiker dieser ganzen Sache. Ne? Das würde mir genauso gehen, wenn eines meiner Geschwisterkinder hier sagen würde, ich bin jetzt der Repräsentant Gottes schlechthin, die Erfüllung der ganzen Weltgeschichte, würde ich auch erstmal zweifeln. Wir sehen aber, dass dieser Jakobus dann zu einem gläubigen Christen wurde, von der Auferstehung überzeugt wurde, vor allem von der Identität seines biologischen Bruders so überzeugt wurde, dass er wohl tatsächlich dieser Messias, dieser Sohn Gottes ist. Entscheidender oder vielleicht ein bisschen greifbarer ist es sicherlich bei Paulus, von dem wir wissen, dass er eigentlich als jüdischer Theologe unterwegs war, sogar ein Mandat hatte, verantwortlich dafür war, diese seltsam anmutende Jesus-Sekte eben zu verfolgen. Ja, der hatte da richtig den Auftrag, die Christen einzusperren, zu verfolgen, mundtot zu machen. Also der hatte überhaupt auch nicht die mentale Veranlagung. Er war da nicht in irgendeiner religiösen Schwärmerei für Jesus. Ganz im Gegenteil, er kommt also vom ganz anderen Spektrum, von der Gegnerschaft her. Er wollte, dass dieser Glaube an die Auferstehung eben zunichte gemacht wird, dass diese, ja, so war wohl der Gedanke, diese Sekte am Anfang zum Schweigen gebracht wird. Und der hat dann auch diese krasse Verwandlung. Er wird also vom Christenverfolger zum verfolgten Christen, stirbt schließlich auch einige Jahre später für diese Überzeugung. Und laut ihm selbst, nach eigener Aussage, was hat diese Wandlung vollzogen? Ja, er ist dem auferstandenen Jesus begegnet. R wie Reaktionen, A wie die Ausbreitung. Das hängt sehr eng auch mit den Reaktionen zusammen. Wir wissen, dass sich der christliche Glaube, diese Überzeugung der Auferstehung, in dem ganzen Mittelmeerraum und sehr schnell weit darüber hinaus innerhalb kürzester Zeit verbreitet hat. Überall sind christliche Gruppen entstanden mit eben dieser Überzeugung. Das ist deswegen bemerkenswert, weil ja über drei Jahrhunderte hinweg der christliche Glaube überhaupt keine politische Machtposition hatte, überhaupt, Gott sei Dank, überhaupt keine Gewalt angewandt hat. Im Gegenteil, diese Gruppe von Christen sogar Verfolgung und Widerstand, Gewalt erlebt hat, Folter und Märtyrertum erleben musste, aushalten musste, erleiden musste. Dennoch hat sich dieser Glaube so schnell und so stark verbreitet. Das bedeutet, wir sehen hier eine Überzeugung oder irgendwie auch eine übernatürliche Kraft in dem ganzen Setting, die irgendwie erklärt werden muss. Für mich eine sehr plausible Erklärung, dass diese Menschen nicht unter Halluzinationen, Wahnvorstellungen gelitten haben, für irgendwas gekämpft haben, ja, aber eben nicht gekämpft haben. Also ja, für etwas eingestanden sind, wo ihnen der Tod drohte, wo das ganz real war, diese Bedrohung. Aber sie sind von diesem Glauben nicht abgewichen. Sie sind dabei geblieben, haben es weitererzählt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das muss auch irgendwie erklärt werden, dass ein Gedanke, eine Idee sich so schnell und so breit auch in allen Bevölkerungsschichten. Das war nicht nur die Armen und Kranken, die das irgendwie gebraucht haben. Wir wissen das aus sehr frühen Dokumenten, dass es auch Oberschicht betroffen hat, auch römische Befehlshaber betroffen hat, also das ganze Spektrum. Und die Überzeugung war überall dieselbe, Jesus ist auferstanden. Das Grab war leer. Nun, das ist natürlich erstmal banal. Es ist eine zwingende Voraussetzung dafür, dass Jesus auferstanden ist, dass die Leiche nicht mehr im Grab liegt. Wir glauben an eine leibliche Auferstehung. Nicht an irgendeine Idee, dass Jesus in unseren Gedanken weiterlebt, wenn wir nur die Erinnerung an ihn wach halten. Nein, es ist sehr konkret. Es ist eine leibliche, körperliche Auferstehung, die hier geschehen ist. Das Grab muss also leer gewesen sein. Rainer Riesner sagt dazu in seinem großen Buch Messias Jesus, Folgendes, das leere Grab hat die älteste jüdische Polemik nie bestritten, sondern mit einem Betrug der Jünger und vielleicht auch mit einer Verwechslung des Leichnams zu erklären versucht. Also das ist schon mal bemerkenswert. Wir wissen es, dass niemals angezweifelt wurde, dass der Leichnam weg war. Die Frage war eben nur, wo war er? Das kann man ein bisschen Sherlock Holmes spielen, die Frage aufmachen, wer hat denn jetzt Grund, die Leiche zu stehlen vielleicht? Die Berichte im Neuen Testament beschreiben sogar, dass das Grab versiegelt wurde, dass es nicht nur versiegelt wurde, dass sogar Wachen davor positioniert waren, weil eben die Römer und Juden von dieser Vorhersage wussten oder auch von der Kraft, die sich da entwickelt hatte durch diese Gruppierung, sie sehr sicher gehen wollten, dass dieses Grab auch verschlossen bleibt, dass der Kerl tot bleibt und dass da nicht irgend so eine Mythologie entsteht oder irgend so eine Hoffnung. Das heißt, die Juden, die Römer hatten ja als Letzte irgendeinen Grund dafür gehabt, eine Leiche da wegzunehmen. Wenn sie dann später gesehen hätten, dieser Glaube breitet sich aus, gewinnt an Einfluss, hätten sie ja diesen Leichnam hervorholen können, um das Ganze wieder einfach im Keim zu ersticken. Das ist nicht geschehen. Manchmal überlegt man jetzt, okay, Alternative, vielleicht Grabräuber, halte ich für extrem unplausibel, denn Grabräuber sind ja nicht an der Leiche interessiert, das ist viel zu aufwendig, die mitzunehmen, gibt überhaupt keinen Grund dafür. Dann wissen wir auch, dass Jesus keinerlei Besitztümer hatte, er hat ja dem Reichtum auch sehr skeptisch gegenüber immer. Das heißt, das Einzige, was irgendwie da drin war, wären ja noch irgendwelche Tücher gewesen, in die die Leiche eingewickelt worden wäre. Oder war. Und in den neuen testamentlichen Berichten sehen wir, dass die noch da waren. Also die lagen da noch da, als Petrus und Johannes das leere Grab untersucht haben. Und dann bleibt da noch die Tatsache, dass es ja höchstwahrscheinlich eben sogar bewacht war. Also Grabräuber scheiden aus. Die wahrscheinlichsten sind dann am Ende die Jünger, die ja gehört haben, Jesus hat es irgendwie vorhergesagt, er wird sterben und auferstehen. Jetzt ist er dummerweise gestorben. Was machen wir jetzt? Ja, stehlen wir vielleicht den Leichnam, damit es irgendwie doch alles Sinn ergibt? Da spricht mehreres dagegen. Zum einen, dass sie ja absolut nicht verstanden haben, was Jesus genau mit Auferstehung meint. Es gab in dem jüdischen Glauben durchaus die Überzeugung, dass es am Ende aller Tage ein Endgericht, eine Auferstehung aller Toten gibt. Das war klar und in dem Sinne haben sie es wohl verstanden. Aber wir sehen ja an seinem Auftreten später und dem Verhalten der Jünger bei den ersten Begegnungen, dass sie nicht naiv leichtgläubig waren und gesagt haben, na endlich, er lebt wieder. Sondern sie haben gezweifelt, sie waren erschrocken, sie hatten Angst und Furcht, auch an dem Auferstehungsmorgen. Die haben auch den Frauen erstmal nicht geglaubt, die haben sich da eingesperrt und wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Also das hat alles nicht so den Geschmack dieser Lösung. Zudem würde das bedeuten, dass auch mehrere, also ich unterstelle jetzt mal, dass es nicht die Aktion eines Einzelnen gewesen sein kann, dass mehrere dieser Jünger dann ja auch diese Lüge hätten irgendwie aufrechterhalten müssen, diese Verschwörung, als sie diese Leiche versteckt haben. Und das sehen wir dann aber, dass es sehr unplausibel ist, wenn dann diese ganze Generation in den Märtyrertod geht, ja, Johannes vielleicht nicht, aber die große Mehrheit dieser Jünger in Verfolgung, Märtyrertod und kein einziger schwätzt, ja, kein einziger bricht das Schweigen und sagt, nee, doch, ist in Ordnung, wir haben die Leiche verschwinden lassen. Auch sehr, sehr unplausibel für mich. Und kommen wir dann vielleicht auch zum spannendsten Punkt E, wie Erscheinungen. Es wird uns berichtet in den Schriften des Neuen Testaments, dass Jesus den Jüngern auf ganz unterschiedliche Weise in verschiedenen Situationen, auf verschiedene Arten erschienen ist nach seiner Kreuzigung. Sie durften ihn anfassen, sie haben mit ihm gegessen, er ist an verschiedenen Tagen gekommen, über 40 Tage hinweg immer wieder auch denselben nochmal erschienen, wo man so das Gefühl hat, ja, er wollte ihnen eine ganz tiefe Gewissheit schenken. Sie sollten ganz sicher sein, er ist es wirklich, es ist eben keine Halluzination. Der Psychiater Pablo Martinez hat es untersucht, hat gesagt, Halluzinationen scheiden aus, weil Halluzinationen sind immer Einzelfänomene. Ja, das geschieht nicht in Massen. Ganze Gruppen haben nicht die gleiche Halluzination. Und hier dieser erste Korintherbrief, wo das eben drinsteht, wo 500 Menschen auf einmal ihn bei einer Gelegenheit gesehen haben, der berichtet, dass viele von denen heute noch leben, als dieser Brief geschrieben wurde. Und dieses Heute, das ist etwa 20 Jahre nach der Auferstehung. Und da lebten eben auch noch Augenzeugen, die hätten sagen können, nee, was in dem Brief steht, liebe Korinther, ist absolut Blödsinn. Also Paulus sagt hier im Grunde, liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, geht, es leben noch von diesen über 500 Augenzeugen, lebt noch mehr als die Hälfte, geht hin. Es ist erst 20 Jahre her und schaut selbst. Gerd Lüdemann, eigentlich ein recht skeptischer Theologe, was jetzt so die leibliche Auferstehung angeht, der sagt immerhin folgendes, Zitat, es kann als historisch gesichert gelten, dass Petrus und die Jünger Erfahrungen nach Jesu Tod hatten, wonach ihnen Jesus als auferstandener Christus erschienen ist. Also er spricht es ihnen zumindest zu, er sagt, es ist gültig anzunehmen, sie hatten die Überzeugung, dass sie Erscheinungen hatten oder Erfahrungen. Vielleicht deutet er ein bisschen an, dass es vielleicht auch in die Richtung Illusion, Halluzination geht, aber medizinisch ist das eigentlich in der Form ausgeschlossen. Paula Frederickson von der Boston University hat darüber auch geforscht und sie drückt sich auch sehr vorsichtig aus, aber es ist auch bemerkenswert, was sie sagt als objektive Historikerin hier. Sie sagt, ich weiß, dass das, was sie gesehen haben, also eben hier die Auferstehungszeugen, die Jünger, in ihren eigenen Worten der auferstandene Jesus war. Das ist, was sie sagen, und jeder historische Beleg, den wir im Nachhinein finden, bestätigt ihre Überzeugung. Und dann fährt sie eben fort, sie sagt, ich sage nicht, dass sie wirklich den Auferstandenen gesehen haben. Ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, was sie gesehen haben. Aber ich weiß als Historikerin, dass sie etwas gesehen haben müssen. Also sie merkt auch an diesen Berichten, an den Reaktionen, an dem neuen Verhalten dieser Jünger, irgendwas muss passiert sein. Und für mich reicht Illusion, Halluzination als Begründung nicht aus. Wenn ich davon ausgehe, sie haben einen Menschen gesehen, sie sind zu der Überzeugung gelangt, dass sie einen Menschen wieder lebendig gesehen haben, der vorher tot war, der am Kreuz gestorben ist, dann ist es für mich die viel plausiblere Begründung. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen, dass wer Gründe sucht, objektive Gründe für die Auferstehung, der wird sie finden. Der christliche Glaube ist gerade in diesem entscheidenden Punkt auch sehr gut begründet. Die Herausforderung ist jetzt auch für Skeptiker, dass für diese 5 Indizien allein schon wir eine Erklärung finden müssen, die all diese 5 Indizien gleichzeitig abbildet. Und ich bin nicht nur, aber ich bin auch heute nach 13 Jahren Nachdenken darüber Christ, weil ich keine plausible Alternativerklärung für diese 5 Fakten gefunden habe, als die, Jesus ist von den Toten auferstanden. Also die christliche Hoffnung ist gut begründet aufgrund dieses Ereignisses in der Vergangenheit, das wir untersuchen können. Der Kern des christlichen Glaubens, diese krasse Behauptung, Jesus sei auferstanden, beruht auf gut nachvollziehbaren historischen Belegen. Und ich lade zu dieser Überzeugung ein, ich lade dazu ein, diesen Erklärungen nochmal nachzugehen, sich da nochmal genauer vielleicht in Quellen zu vertiefen, das, was ich gesagt habe, nachzuvollziehen, nachzulesen, auch sich mal Interviews anzuschauen, vielleicht von eher skeptischen Theologen, skeptischen Historikern, die nicht zu der gleichen Überzeugung kommen. Was sind da die Argumente? Wie plausibel scheint das? Jesus ist auferstanden und er lebt. Das heißt, er hört uns und er lädt uns ein zu einem ganz lebendigen Vertrauen. Also unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, der lebt, der den Tod überwunden hat. Und dieses Vertrauen, diese Hoffnung nennt die Bibel Glauben an Jesus. Und somit hoffe ich, dass ich zeigen konnte, es gibt echte, lebendige Hoffnung über dieses Leben hinaus. Warum? Weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus lebt.
Das war's mit der Folge Kopfknistern zum Thema Hoffnung und Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Richtig cool, dass du zugehört hast. Bei Fragen und Anregungen kannst du uns sehr gerne schreiben, und zwar unter kopfknistern@pontusinstitut.org. Wir freuen uns über jede Mail und folg uns außerdem sehr gern auf Instagram und YouTube unter Pontus Institut. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao!